sprachen vom Zueinanderreden in der Gemeinde, dass die Wirkung des Zueinanderredens, welche Wirkung soll sie haben, sodass man weiß, wie Gemeinschaft zu haben. Das Zueinanderreden in der Gemeinde hat eine aufbauende Wirkung. Und dieses geschieht dadurch, dass die Erkenntnis gefördert wird. Man muss wissen, um gebaut zu werden. Information spielt eine große Rolle im Reiche Gottes. Das Kennenlernen und Anerkennen Christi ist jedoch die höchste Erkenntnis. Das Kennenlernen und Anerkennen Christi ist die höchste Erkenntnis. In dieser soll man zunehmen. 2. Petrus 3, Vers 18. Das aufbauende Reden zueinander hat anspornende Wirkung, motivierende. Der Christ ist unterwegs in Richtung eines Ziels. Die zuredende Gemeinschaft dient dazu, die Einzelnen mitzunehmen. Aber das Reden zueinander dient auch der Korrektur. Lücken, Schwächen, Sünden werden aufgedeckt. Dieses geschieht, gut, wenn man zur Verfügung steht, eine Lücke zu füllen. Dieses geschieht öffentlich sowie persönlich. Leider genügt das Aufdecken nicht, auch hier muss zur Tat ermahnt werden. Eine Änderung soll erfolgen. Richtung, Richtigstellung, Bekenntnis wo notwendig. Als Mittel der Gemeinschaft unter Gläubigen treffen wir auch die Musik an. Welche Arten der Musik werden benutzt? Das Lied, Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Der Text des Liedes sollte reich an Wort Gottes sein. Kolosser 3, Vers 16. Der Text darf nach Beispiel der Psalmen Gott ansprechen, darf den Singenden selbst ansprechen. Kolosser 3, Vers 16. Darf auch andere Menschen ansprechen, Christen oder Nichtchristen, nach dem Beispiel der Psalmen. Und auch Instrumentalmusik, nicht nur das Lied. Instrumentalmusik wird erwähnt, Epheser 5, Vers 19, und spielt. Es wird eingewendet, nur im Herzen, aber dasselbe wohl auch beim Singen. Und wer es noch nie hörte oder nicht immer wieder hört, ich frage mich, wie er es im Herzen hören kann oder im Herzen tun kann. Paulus will auch wahrscheinlich voraussetzen, dass es öffentlich geschieht, aber nicht nur, sondern es soll mit dem Herzen geschehen. Ein Schauspieler in einem gewissen Kreis unterhielt einen Schauspieler die Gruppe dadurch, dass er auf vorzügliche Weise Psalm 23 rezitierte. Es war ein Pfarrer in der Gruppe und anschließend hat auch er Psalm 23 rezitiert. Anschließend sagte der Schauspieler zum Pfarrer: Ich kenne den Psalm 23, aber Sie kennen den Hirten. Das ist der Unterschied. Ob man nur mit dem Munde singt und spielt oder gleichzeitig im Herzen, nicht nur mit dem Herzen, sondern während man es mit dem Munde tut, auch mit dem Herzen. Der Zusatz im Herzen ist kein Verbot des äußerlichen Spielens, so wenig wie es ein Verbot des äußeren Singens ist. Es handelt sich um eine Ermahnung. Im Herzen kann man es immer tun, Im Herzen sollte man es tun, während man es äußerlich tut. Übrigens ist es schwer zu verstehen, wie schon gesagt, wie man im Herzen spielen kann, wenn man es äußerlich weder hörte noch selbst tat. Psalmen waren Lieder, die mit Instrumentbegleitung gesungen wurden. Was nicht heißt, dass nur damit geschehen muss, aber das ist ein Hinweis darauf, dass das Instrument gebraucht wird in der Anbetung und Gemeinschaft der Christen. Voraussetzungen in der Musik. Paulus erwähnt das Wort geistlich. Sie soll geistlich sein. Das heißt, den Geist des Menschen vor allem ansprechen. Es spricht auch vom Geiste Gottes, das heißt vom Geiste Gottes getragen. Epheser 5, Vers 18. Und aus dem Kontrast zu 18a sollte sie heilbringend sein, gesund, eine gesunde Betonung von Melodie und Takt, Harmonie und Rhythmus. Solche Musik wird gesund, heilend, verbindend wirken und nicht zersprengen. Das Individuum in einer starken und gesunden Gemeinschaft belassen und diese Gemeinschaft dann fördern. Geistlich soll es also sein, auch in Gnade vorgetragen werden. Kolosser 3, Vers 16. Das heißt also mit Gnade. Und das heißt, es braucht Gnade zum Singen und Spielen. Und in einer angenehmen Weise, nach der Bedeutung, ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes, das, was Freude macht oder angenehm wirkt, in einer angenehmen Weise. Es setzt das Vorhandensein eines ästhetischen Sinnes voraus, und zwar eines Konsens im ästhetischen Sinne. Und ich betone noch einmal, Gemeinde Jesu wird sich entschließen müssen, und sich einig werden müssen auf dem Gebiet der Ästhetik. Diese Zersprengung darf nicht andauern, die wir heute erleben. Jeder Christ ist aufgerufen, einen Konsens zu verwirklichen, auch in ästhetischen Fragen. Man vergleiche 1. Korinther 11, wo Paulus einen ästhetischen Konsens im Gespräch über die Frauen der Gemeinde voraussetzt. Ein Konsens, der für die ganze Gruppe der Christen zutrifft. Gemeinschaft der Gläubigen kann die Form der Tat annehmen. Die Tat, nun ist Musik und Reden auch Tun, aber jetzt mehr das Handeln, das Tun als Dienst. Hier gilt es, den Mitchristen als ganzen Menschen vor sich zu haben, das heißt objektiv den ganzen Menschen vor sich zu haben und subjektiv mit ganzer eigener Person, sowohl als mit seinen Gaben, zu helfen. Der ganze Mensch für den ganzen Menschen. Es gilt, den zu Helfenden als ganzen Menschen ins Auge zu fassen, nach Leib, Seele und Geist. Das eine Mal werden wir unterscheiden müssen, auf welcher Ebene es zu helfen gilt, ob dem Leibe, ob der Seele oder ob dem Geist zu helfen ist. Das andere Mal werden wir die Verbundenheit dieser Ebenen erkennen müssen und dann entsprechend zu helfen suchen. Christliche Tat fördert den ganzen helfenden Menschen, um den ganzen Menschen zu helfen. Entschuldigung, nicht fördert, fordert. Christliche Tat fordert den ganzen helfenden Menschen, um dem ganzen Menschen zu helfen. Der Christ hat also seine ganze Person subjektiv einzusetzen. Dieses kann geschehen in einem diakonischen Dienst einmal, in einem Dienst des Heilens, mit Hilfe der Natur, das erste Wunder, unter Umständen mit der Gnadengabe der Heilung, das zweite Wunder, dann in der Gastfreundschaft, auch im Geben von nachbarlicher Hilfe und auch im Besuchen von Einsamen, Witwen, Waisen, Kranken, Gefangenen. Ich war kürzlich in einer Gemeinde, wo bedauert wurde, dass ältere Leute nicht besucht wurden. Etwas, das Jakobus Christen sehr nahelegt. Der Christ setzt zum Helfen auch seine Gaben ein. Diese Gaben sind Güter, die ihm persönlich anvertraut wurden. Apostelgeschichte 5 fragt Petrus, Ananias und Sapphira, war es nicht dein, oder einer von beiden, war es nicht dein, es gehört uns und wir dürfen damit geben, helfen. Hebräer 13, Vers 16 spricht vom Geben von Gütern. Wie viel soll der Christ geben? Die Schrift sagt, nach dem Maß des irdischen Segens. 1. Korinther 16, Vers 2. 2. Korinther 8, Vers 12. Aber die Frage ist dennoch, welches Maß? Und auch wenn man Prozente setzt, ist es immer noch nicht klar, netto oder brutto. Eine sehr interessante Beschreibung befindet sich, leider habe ich festgestellt, dass die deutsche Übersetzung von Georg Müller nicht so gut ist. Man greift also um sicher zu gehen, zur Englischen zurück. Aber dort ist, glaube ich, im Anhang diese Frage besprochen, wie soll ein Geschäftsmann, der wirklich reichlich geben will, wie soll er das regeln? Und es sind einige Beispiele genannt, wie man das hat regeln können. Der eine so und der andere so, aber das ist wenigstens eine Anregung. Die Schrift ist hier nicht, wie das Alte Testament, gesetzlich in dem Sinne, dass sie vorschreibt genau, wie viel bis ins Einzelne. Sie setzt voraus, dass man den Heiligen Geist hat, dass man auf den Bruder hört und so weiter, dass man vernünftig denkt und überlegt, dass man auch aus eigener Initiative etwas tut. Sie schreibt uns das nicht alles vor. Wir haben heute eine ganze Menge von Gemeindepraxis, die die Leute unmündig macht, weil sie zu sehr ins Detail geht. Wir sollten vielmehr uns einander helfen, reif zu werden und selbstständig zu handeln. Darauf sollte die Praxis und die Hilfe in der Praxis zielen. Und solche Überlegungen können eine Hilfe sein, nicht eine Vorschrift, aber es gibt Ideen. Ja? Und ich habe einen Freund, der sagt, wir leben von Ideen, das sind wertvolle Güter, wertvolle Dinge. Der Christ darf geben, so viel er will, sagt Paulus in 2. Korinther 9, Vers 7. 2. Korinther 9, Vers 7. In welchem Maße man die Güter vergibt, das ist eine persönliche Angelegenheit und variiert von Situation zu Situation. Warum gibt der Christ? Der Sinn des Helfens ist der Ausgleich. 2. Korinther 8. In einem gewissen Sinne sind Christen Kommunisten, aber nicht von Gewalt oder aus Gewalt, sondern freiwillig. Und auch dann ist es verschieden. 2. Korinther 8, 13 bis 15. Übrigens auch im Kommunismus verschieden. Wem werden Gaben gegeben? Entschuldigen Sie, ich habe hier was. Ja, lassen Sie. Wem werden Gaben gegeben? Jesus sagt, Einmal in Matthäus 5, Vers 42, dem, der bittet, so wie der Vater dem gibt, der ihn bittet. Das heißt, Gott gibt uns, wenn wir bitten, Matthäus 7, Vers 7, und wir sollten auch anderen geben, wenn sie bitten. Nun weiß aber der Vater, was gut für uns ist und gibt uns das Beste. Und so sollten auch wir, insofern es möglich ist, hinter einer Bitte die eigentliche Not sehen und dieser zu behelfen bemüht sein. Ich finde Matthäus 7, Vers 7 also ein sehr guter Hinweis, um mit Bettlern umzugehen. Es ist also eine Richtlinie hier. Man weiß oft nicht. Paulus deutet an, dass diese Not nicht notwendigerweise eine äußerliche ist, wenn er sagt, wenn jemand nicht arbeitet, soll er nicht essen. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Es gibt also Leute, die in äußerlicher Not sind, denen wird dann nicht geholfen. Menschen, die des Evangeliums wegen auf eigenen Broterwerb ganz oder zum Teil verzichten müssen, verdienen die Unterstützung von anderen Gläubigen. Sollten es nicht fordern, aber sie sind es wert, sagt Paulus. 1. Korinther 9, Vers 14, Galater 6, Vers 6, Philipper 4, die Verse 10 und 14 bis 18, 1. Timotheus 5, 17 und 18 und 3. Johannesbrief 5 bis 8. Besonders soll auch auf die Mitchristen geachtet werden, deren leibliche Existenz durch Mangel an Nahrung und Bedeckung bedroht ist. In erster Linie ist dies die Verantwortung von natürlichen Verwandten, aber im Ausbleiben solcher Hilfe soll die Gemeinde dann auch einsteigen. Jakobus 2, 15 und 16, 1. Johannes 3, 17 und 18. Bei karitativer Tätigkeit, sagt Paulus, kommen Gläubige vor Ungläubigen dran, wenn zu wählen ist, wenn Prioritäten gesetzt werden müssen. Und jeder hat natürlich nur so viel. Wann soll gegeben werden? Seinen Gemeinden gibt der Apostel eine praktische Lösung. 1. Korinther 16, 1 und 2. Also, wann die Gemeinde zusammenkommt, kann man es einlegen. Und seitdem gibt es auch immer wieder Sammlung anlässlich der Sammlung von Gläubigen. Aber auch wenn man Gelegenheit bekommt, Galater 6, Vers 10, Kairos hier, wo die Gelegenheit sich bietet, diese Auslegung ist wohl besser so, nachdem es uns möglich ist, vielleicht auch so zu verstehen. Nicht nur, wann man Gelegenheit bekommt, sondern wann es für uns möglich ist. Die Tat als Beispiel, jetzt fällt mir etwas ein von Hegel. Ein Student soll einmal zu Hegel gekommen sein, wohl als er Professor war, und zeigt ihm etwas von Hegel, das er mal geschrieben hatte, und fragte, wie das zu verstehen sei. Hegel schaute hin und dann gab er zur Antwort, als ich das schrieb, dann haben nur zwei Leute das verstanden, Gott und Hegel, und heute versteht nur einer es. Das heißt nicht, dass jeder, der nicht versteht, auf Hegels Stufe ist. Intellektueller. Aber ich kann wenigstens nicht immer verstehen, was ich gelesen habe. Das Bild ist auch ein Mittel der Gemeinschaft unter Gläubigen. Das Bild. Wir haben vom Reden, von der Musik, vom Tun gesprochen. Jetzt das Bild als Mittel der Gemeinschaft unter Gläubigen. Außerhalb der Grenzen des Berechtigten liegt das Bildnis, das für Anbetungszwecke hergestellt wird. Schon von der Unterweisung für das erste Volk Gottes her. Wenn wir nach der Legitimation des Bildes in der christlichen Kommunikation überhaupt fragen, kann die Erinnerung an das Gesicht des biblischen Propheten eine Hilfe sein? Denn dort malt Gott selbst seinen Knechten ein Bild vor. Im Wesen ist dieses Gesicht eine Prophetie, im Modus aber eine Illustration. Auch Agabus, das Zeichen von Agabus ist ein Bild, eine Illustration, wenn er mit dem Gürtel oder mit dem Gurt, Entschuldigung, Paulus etwas da legen will. Ferner lenkt auch Jesus die Augen seiner Zuhörer auf Vögel, Blumen, Felder, Steine, Seeleute, Fischer und so weiter. In seinen Reden gebraucht sie als Beispiele. Aus diesen zwei Gründen liegt es nahe zu glauben, dass es nicht nur erlaubt, sondern empfehlenswert ist, in der Gemeinschaft der Christen gezeichnete, angefertigte oder fotografierte Bilder und auch Gegenstände zu benutzen. Der Mensch ist das einzige irdische Wesen, das in beiden Welten wohnt, der sichtbaren wie der unsichtbaren Welt, und es scheint Gott oft die physikalische, als Illustration für die geistliche zu benutzen. Weil die Augen des Menschen für die geistliche Welt dunkel geworden sind, helfen Hinweise auf die irdische, denn es ist ja eine Welt letzten Endes und die beiden haben manches gemeinsam. Das Christentum ist eine geistliche Religion, daher zur Hauptsache eine des Wortes und des Ohrs. Man verkündet, man hört. Und eine Religion des Sehens, des inneren Sehens, Entschuldigung. Nicht aber eine vollkommen außerirdische, das heißt nicht, dass alles irdische ausgeschaltet ist. Zwei Handlungsbilder, es gibt auch Handlungsbilder, hat Gott ebenfalls Gemeinde gegeben, Taufe und Abendmahl. Aber das Bild des Essens überhaupt oder das Essen und Trinken überhaupt ist ein Bild für den Menschen. Das Bild des Essens und Trinkens als Speise und Körper. Das heißt, in diesem Bild werden Speise und Körper eins. Johannes 6, 32 bis 35, 47 bis 63. Das Essen ist ein Bild davon, sagt Jesus, dass man mit ihm, mit seinem Wort, mit seinem Geist im Glauben eins wird. Man nimmt sie auf. Essen in Johannes 6 bezieht sich nicht auf das Abendmahl, sondern auf den Glauben. Essen ist dort ein Synonym mit Glauben, exegetisch gesehen. Christus kommt in seinem Wort, in seinem Wort und in seinem Geist oder dadurch kommt der Mensch zum Glauben, also zur Bekehrung. Johannes 7, 37 bis 39. Das Essen selbst als eine Gemeinschaftsform wird ebenfalls erwähnt, das heißt in Häusern. Als Variationen dieser Gemeinschaftsform werden genannt das Gemeindeessen, nebst Abendmahl, das Gemeindeessen, das Essen bei gegenseitigen Besuchen, Apostelgeschichte 2, wo nicht vom Abendmahl gesprochen wird. Brotbrechen wird nicht für das Abendmahl gebraucht, sondern für einfach Essen. Man sieht den weiteren Kontext des Gebrauches. Und Essen in der eigenen Familie. Um das Essen sinnvoll zu gestalten, gibt uns die Schrift folgende Informationen. Essen ist ein Gottesdienst. Und der Christ sollte auch entsprechend sich verhalten. 1. Korinther 10, Vers 31. Auch hier kommt Eusebia zum Tragen. Respekt. Beim Essen gibt sich der Mensch oft, so wie er eigentlich ist, aber auch oft nicht, wie er ist. Entschuldigung, mit einem erst das letzte ist. Das heißt, je nach Gesichtspunkten kann der Mensch sich vollkommen freigeben und aber auch unter gewissen Umständen sehr, sehr viel verbergen beim Essen. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, echt zu sein, sowohl als zuchtvoll zu sein, wirklich Gott zu dienen mit seinem ganzen Wesen. 1. Korinther 10, 31 gab ich in den Text. Man sollte Gott danken für sein Essen. Das ist eine weitere Information oder eine weitere Hilfe. Jesu Beispiel bei der Speisung oder bei der Ernährung der 5000, bei der Einsetzung des Abendmahls, dort dankt er sogar mehrere Male während des Essens, nach dem Gebrauch im Passafest, was für mich darauf hinweist, dass jede Einnahme von Brot oder Speise eine Gelegenheit ist, nicht notwendigerweise eine Pflicht, aber eine Gelegenheit ist, dem Herrn zu danken. Wir nehmen unsere Speise zu selbstverständlich. Paulus dankt vor dem Essen, Apostelgeschichte 27, Vers 35, spricht davon, wahrscheinlich in 1. Timotheus 4, obwohl das auch ein grundsätzliches Danken ist, 1. Timotheus 4, Vers 3. Ein alttestamentliches Beispiel haben wir in 5. Mose 8, Vers 10 im Gesetz. Der Gemeinschaftscharakter im Essen liegt darin, dass mehrere dasselbe genießen. 1. Mose 26, 26 bis 30, 1. Korinther 10, 16 bis 17. Eine kleine Theologie des Essens. Ja? Beim Essen sollte man übrigens guter Laune sein. Und dankbar sein, nicht nur dem lieben Gott, sondern auch der Köchin. Meine Frau und ich haben zu Hause einen Spruch an der Wand, etwa des Wortlauts: Unzufriedenheiten, die der Küche zu Ohren kommen, können sich bei den Urhebern desselben als gefährlich für die Gesundheit auswirken. So viel zu den Mitteln der Gemeinschaft. Nicht nur einmal wurde ein Gast vergiftet. Ja, bitte? Nein. Danke. Die Gestalt der Gemeinschaft. Sollte aber schnell gehen. Die Gestalt der Gemeinschaft. Zuerst etwas Grundsätzliches. Alle Begegnung in der Gemeinde Christi steht im Zeichen der Begegnung der Einzelnen mit Gott, dem Retter. Das heißt, die Begegnung mit dem Messias prägt die Begegnung mit dem Nächsten in der messianischen Gemeinde. Wir haben vier Beispiele dieses Prinzips. Das alttestamentliche Beispiel lautet: Alle Männlichen sollen vor mir erscheinen. Dadurch, dass sie vor Gott erscheinen, entsteht ebenfalls Begegnung mit dem Nächsten. Und zwar schon auf dem Wege, siehe die Aufzugslieder, Psalmen, und in Jerusalem selbst. Ein großes Ereignis, auch emotional für viele Israeliten. Ein zweites Beispiel in der Geschichte des Messias. Der Messias sammelt Menschen um sich, 12, und diese essen, wandern, schlafen miteinander, während sie von ihm lernen. In der Begegnung mit ihm entsteht Gemeinschaft miteinander. Das dritte Beispiel, die messianische Gemeinde führt das Zusammenleben der Jünger weiter. Und dies ist bezeichnet für ein Verständnis von Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2 ist eine Fortsetzung des Lebens mit dem Messias, das sie bisher gekannt hatten. Sie tun nichts anderes, als was sie bisher getan hatten. Später natürlich kennen sie auch ein anderes Leben. Wenn Gemeinde wieder in Familien oder kleinere Einheiten aufgeteilt wird. Aber zunächst einmal bleiben sie zusammen oder nach Möglichkeit, auch wenn es in die Tausenden geht. Die messianische Gemeinde führt das Zusammenleben der Jünger mit dem Messias weiter. Der Heilige Geist bindet an das Haupt und aneinander. Sie pflegt Unterweisung, durch die Gesandten des Christus, weiß um die Gegenwart des Verherrlichten. Dass er gen Himmel gefahren ist, macht keinen Unterschied, sie wissen um seine Gegenwart. Und das vierte Beispiel, in der Ewigkeit ist die Schar der Erlösten um den Thron und das Lamm gesammelt. Aber dadurch sind sie seliglich miteinander. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Wodurch? Dass wir einzeln mit dem Herrn vereint sein werden. Das bewirkt Gemeinschaft. Christen begegnen einander also dann, wann sie ihrem Herrn begegnet sind und begegnen. Jedes Nachahmen von Gemeinschaft wird hier Mache sein und Versagen. Anbetung des Herrn führt zu Achtung des Nächsten am Leibe Christi. Liebe zu Jesus führt zu Bruderliebe. Das Trachten, Gott wohl zu gefallen, führt zum Trachten nach dem Wohl des Nächsten. Wie drückt sich solche Einheit und Gemeinschaft unter Gläubigen aus? Gerade hier in der Begegnung gibt es so viele Fragen. Aber zwei Grundsätze werden einmal festgehalten. Erstens, es gibt zwei Arten von Begegnung in Gemeinde Jesu. Wenn man das einmal erkennt, ist das schon eine Hilfe. Einmal die ordentliche Gemeindeversammlung, unter welche ich nicht die jährliche verstehe, sondern möglichst die wöchentliche, mitunter auch öfter. Also die Sammlung der Gemeinde zum Gottesdienst, zur Gemeinschaft, die formale. Und der reiche Kontakt zwischen diesen Sammlungen, zwischen diesen Ereignissen. Alle Begegnung der Gemeinde Jesu kann an diese zwei aufgeteilt werden. Gemeindeversammlung und Kontakt zwischen den Versammlungen. Und der zweite Grundsatz: Christen sind und sollten geografisch eins sein. Wir haben ein Ziel, aber auch wissen wir auch um einen Weg zum Ziel. Also nehmen wir das erste, die Gemeindeversammlung, einmal speziell vor. Gestalt der Gemeinschaft nach grundsätzlichen Ausführungen jetzt. Zweitens, die Gestalt der Gemeinschaft in der Ortsgemeinde oder in der Gemeinde am Ort, besser. Gemeinschaft in der örtlichen Gemeinde findet statt einmal in Form einer Gemeindeversammlung. Stockmeyer sagt einmal anlässlich der Erweckung in Wales: Das Neue in Wales ist dieses, dass dort ein Ende gemacht wird mit der Herrschaft des Menschengeistes in den Versammlungen. Nicht mehr der Geist der Pastoren und Predigern ist dort am Ruder, sondern die einfältigen Brüder in Wales haben den kühnen Mut aufgebracht, in Wahrheit zu glauben an die göttliche Leitung durch den Heiligen Geist in den Versammlungen der Gläubigen, der Glaubenden. Je mehr Mut wir haben, in diesem allem wirklich der Leitung des Heiligen Geistes zu vertrauen, umso schneller wird er mit den menschlichen Beimischungen fertig werden. Nun, qualifiziert entgegennehmen. Während das Eingreifen der menschlichen Hand den Schaden nur vermehren wird. Das ist etwas einseitig formuliert, denn Christus hat schließlich eine Aufsicht eingesetzt. Aber wir tun allzu oft, als ob nur wir am Ruder wären. Und es ist nicht ein Entweder-Oder. Gibt es im Neuen Testament überhaupt Hinweise auf eine Gemeindeversammlung als eine feste Einrichtung? Ich gebe einige Texte, besonders aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 11, 17 und 18, en Ekklesia, Vers 20, zweimal zusammen, ihr kommt zusammen. Kapitel 14, Vers 23, wenn die ganze Gemeinde zusammengekommen ist. 14, Vers 26, die Brüder kommen zusammen, man berücksichtigt 1. Korinther 1, und Vers 28, en Ekklesia wieder, und ebenfalls Vers 34, Hinweise auf eine Versammlung von Ekklesia en Ekklesia, das heißt Personen in einer Versammlung. Wir haben die zwei Begriffe für Gemeinde. Hebräer 10 spricht auch davon, vom Zusammenkommen von Gläubigen. Das Zusammenkommen selbst soll nicht aufhören. Christen sollen nicht aufhören, zusammenzukommen. Hebräer 10, 24 und 25. Wer sind die Besucher der Hauptversammlung der Gemeinde? Die Gläubigen alle. Alle sind angesprochen. 1. Korinther 14, 23. Die ganze Gemeinde. Wenn das Zusammenkommen der Gläubigen nicht aufhören soll, dann wird jeder Christ dazu beitragen müssen. Es wird auch heißen, dass man weder Arme noch Reiche ausschließt. Nach Jakobus. Sklave und Freie werden gleich daran Anteil haben müssen. Und verschiedene Nationalitäten zusammen, sagt Paulus. Alte und junge Menschen zusammen. Auch Kinder dürfen dabei sein. Es schmerzt, wenn oft, wenn sie ausgeschaltet sind, werden. Das andere Extrem ist, dass die Kinder bestimmen. Das habe ich auch erlebt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Denn dann desintegriert Gemeinschaft. Aber sie dürfen dabei sein. Und im Gegensatz zur Auffassung mancher junger Eltern ist es möglich, ohne Verletzung oder ohne große Strenge Kindern beizubringen, sich stille zu verhalten im Gottesdienst. Meine Frau hat das sehr gut verstanden. Man braucht nicht immer zu schlagen. Und das Kind kann dennoch in Liebe geholfen werden, oder dem Kind kann geholfen werden. Und sich zu konzentrieren. Dass Kinder dabei sein dürfen, wird ausdrücklich angedeutet im Neuen Testament, sowohl auch als im Alten. Es kann vielleicht einmal betont werden, nach Kolosser 4, Vers 16 und 1. Thessalonicher 5, Vers 27 wurden Pauli-Briefe in den Gemeindeversammlungen vorgelesen. Wenn da in Epheser 6, Vers 1 Kinder angesprochen werden, dann dürfte es sich dort nach einem Vergleich mit Kapitel 1, Vers 1 um gläubige Kinder handeln. Jesus lehrt, dass Kinder an ihn glauben können und somit auch ungläubige Kinder in die Gemeinde kommen dürfen. Und man soll sie deswegen achten. Auch Psalm 148, Vers 12 sieht bei der Anbetung junge und ältere Menschen in gegenseitiger Gesellschaft. Ferner in der Neubelebung unter Esra und Nehemia, wo man sich stundenlang zum Lesen und zur Auslegung des Gesetzes zusammenfindet, sind solche Kinder dabei, die verstehen können. Nehemia 8, 2 und 3. Und das können schon sehr junge sein. Ich bin von klein auf im Gottesdienst gewesen. Bei uns musste man ganz vorne sitzen, das war eine Hilfe. In der nächsten, es war alles geordnet. Zuerst einmal einige Reihen Kinder, dann kamen die ganz Alten und dann, dann glaube ich die Jugendlichen und dann die Väter, weil die oft kleine Kinder hatten, die konnten dann schnell rausgehen mit denen. Und wenn wir vorne saßen, man wurde promoviert von ganz hinten nach ganz vorn und wenn wir uns dann nicht benommen haben, dann könnte es sein, dass während des Gottesdienstes plötzlich oder während der Predigt jemand auf die Schulter klopft. Der Teilnahme von gläubigen Kindern und Jugendlichen am Geschehen der Gemeinschaft, auch mit Beiträgen, scheint nichts im Wege zu stehen, außer dass, wo es sich um Verantwortung handelt, sie auch dieser gewachsen sein müssten. Ungläubige Menschen überhaupt dürfen dabei sein. Nach 1. Korinther 14 setzt Paulus dieses voraus, dass sie reinkommen können. Man sollte sie nicht zwingen, das heißt immer wieder darauf dringen, aber sie sind herzlich willkommen. Die Beiträge zur Gemeindeversammlung. Bitte.
Ist der Gottesdienst in erster Linie Zielsetzung der Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott? Oder
sie ist in erster Linie Gemeinschaft mit Gott miteinander. Das heißt, Christen kommen zusammen im Zeichen der Begegnung mit Gott, pflegen Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig miteinander. Das ist integriert. Das evangelistische Moment ist vorhanden.